Ja, einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, heute Morgen mal wieder hier bei euch in Wetter zu sein. Und wie Lisa ja auch schon angedeutet hat, für uns ist das immer noch ein bisschen nach Hause kommen. Es ist ja schön zu sehen, dass die Gemeinde sich in vieler Hinsicht auch verändert, dass neue Leute dazugekommen sind. Aber gerade für die sage ich vielleicht mal, wir haben ja von 1994 bis 2007 hier in Wetter gewohnt und dieses Gemeindehaus ist uns von daher auch ein Stückchen ans Herz gewachsen. Vor allem Ruth hat hier viel Schweiß vergossen, ich auch, aber Ruth noch mehr, und sie war damals auch mit in Verantwortung und hat hier in vieler Hinsicht sich Gedanken gemacht und kräftig mitgebaut. Ja, und heute wohnen noch Julia und Björn mit unseren 5 Enkelkindern hier. Und von daher haben wir immer noch eine innere und emotionale Verbindung zu Wetter und kommen gerne hierher. Wir sind in der Regel so alle 2 Wochen mal für einen Tag in der Familie und helfen mit, dass alles gut läuft, wenn Julia wieder berufstätig ist. Und heute Morgen also die Einladung zum Gottesdienst, und dafür bedanke ich mich herzlich. Die Folie können wir ruhig schon mal einblenden. Ja, alles hat seine Zeit. Eine kleine Anleitung zum Glücklichsein. Das ist eigentlich der Untertitel, gell? Mit dem Glücklichsein. Aber trotzdem richtig. Und das Stichwort ist ein wichtiges Stichwort in dieser Predigt. Alles hat seine Zeit. Übrigens, Erhard Michel, Pastor IRAD, ich sag gerne, das heißt im ruhigeren, aktiven Dienst. Das trifft eigentlich ganz gut. Ich bin sonntags eigentlich relativ häufig unterwegs zu Predigtdiensten bei uns in der Gegend von Dillenburg zwischen Siegen und Wetzlar, wo wir wohnen. Gibt es viele Gemeinden, auch viele freie evangelische Gemeinden, und sonntags bin ich immer wieder auch eingeladen, tue diesen Dienst gerne. Aber auch in der Gemeinde haben wir beide, auch Ruth, unsere Aufgaben. Ich bin verantwortlich für das Arbeitsfeld Kleingruppen. Das ist auch eine sehr spannende Aufgabe. Wir haben gerade jetzt auch im vergangenen Jahr die Kleingruppenarbeit neu strukturiert, und heute, just wo wir hier sind, wird die Aussendung der Kleingruppenleiter, das Gebet und die Fürbitte für die Kleingruppenleiter erfolgen, weil wir eine neue Staffel von Kleingruppen beginnen. Wir haben tatsächlich 25 Kleingruppen am Start. Die Gemeinde ist ein bisschen größer als Wetter, aber so groß jetzt auch wieder nicht. Wir haben ungefähr 200 Mitglieder und im Gottesdienst, naja, sind es vielleicht 130, 140. Aber jedenfalls, wir freuen uns über diese große Zahl von Kleingruppen, und ja, es ist aber jetzt nicht die Zeit, um da so, dass ich mich da jetzt in den Einzelheiten verliere. Alles hat seine Zeit, eine kleine Anleitung zum Glücklichsein. Und ihr lest den Predigtext aus dem Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Und diesen Text möchte ich uns gerne lesen. Alles hat seine Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steinen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Lieben hat seine Zeit, wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit, wie auch der Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Es gibt Texte in der Bibel, da wird man ganz still, wenn die vorgelesen werden. Dieser Text gehört dazu. Da ist diese einfache und doch so erhabene Sprache. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. So hat Luther den ersten Vers übersetzt. Manche haben vielleicht diese Übersetzung von Luther noch ein bisschen im Ohr. Der Parallelismus der Begriffspaare fällt auf. Lieben und Hassen, Krieg und Frieden, Weinen und Lachen, geboren werden und sterben. Die Größe liegt oft im Einfachen. Die großen Dinge des Lebens in wenige Worte zu fassen, wie in einem Brennglas. Das ist es, was der Prediger, der Schreiber dieses Buches aus dem Wort Gottes hier macht und was ihm auch gelingt. Und dann der Inhalt dieser Verse. Da geht es ganz persönlich um dich und um mich. Es geht um unser Leben in seiner ganzen Vielfalt, im Großen und im Kleinen. Um das, was jeder kennt und was jeden angeht. Und das ist großes Kino, ein Stück Weltliteratur. Der Schlüsselvers in diesem Abschnitt ist der Vers 12. Da merkte ich, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. So hat Hoffnung für alle diesen Vers übersetzt. Das liest sich wie der Schlüssel zu einem zufriedenen, zu einem gelingenden, ja man könnte sagen zu einem glücklichen Leben. Fast wie eine kleine Anleitung zum Glücklichsein. Fröhlich sein und das Leben genießen, das wollen wir doch alle. Und deshalb sind wir neugierig, was Gottes Wort uns hier zu sagen hat. Wir wollen uns einige der Bilder und Beschreibungen ansehen, die uns hier vor Augen gemalt werden. Und ich habe dazu 6 Punkte. Erstens, alles hat seine Zeit. Noch einmal Vers 1, alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Es hilft mir nicht, wenn ich mich ständig mit meiner Vergangenheit beschäftige. Denn die Vergangenheit ist vorbei. Und es ist auch nicht sinnvoll, ständig an die Zukunft, ständig an morgen zu denken. Denn ich lebe heute. Ich lebe hier und jetzt. Und jeder Baustein meines Lebens hat seinen ihm gebührenden, ihm gehörigen Platz. Das Schreckliche, das ich gerade erlebe, es ist nichts für immer. Es geht vorüber. Es ist nur ein Teil meines Lebens. Und das Glück, das ich gerade empfinde, es ist nichts für die Ewigkeit, weil diese Welt nicht der Ort dauernden Glückes ist. Und das Unheimliche, das morgen vielleicht kommt und vor dem ich mich fürchte, es ist Sache von morgen. Wie sagt Jesus in der Bergpredigt? Sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag wird für das Seine sorgen. Im Hier und Heute leben, das ist Glück. Das ist wie der Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Zweitens, geboren werden und sterben hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit. Was für ein Glück, wenn zwei Menschen zum ersten Mal Eltern werden. Wenn ich Zeitung lese, dann schaue ich gerne auf der Seite aus aller Welt. Da sind oft unten so ein paar kurze Informationen oder Meldungen aus dem Leben von irgendwelchen Promis. Manchmal wird ein kleines Bild, wo ein Schauspieler oder sonst irgendeine prominente Person abgebildet ist. Und immer wieder finde ich es, dass sie dort erzählen, sie werden Eltern. Und dann fallen ganz blumige Worte. Da ist davon die Rede, dass sie ganz glücklich sind und dass das doch ein ganz besonderes Geheimnis ist und ein ganz besonderes Geschenk. Und da ist plötzlich vom Schöpfer die Rede und vielleicht sogar von Gott die Rede. Da fallen Worte, die man gar nicht erwarten würde aus dem Munde von Leuten, die man vielleicht aus ganz anderen Zusammenhängen kennt. Weil Menschen immer wieder staunen über das Geheimnis von Geburt, von Schöpfung, von neuem Leben. Geburt ist ein Wunder. Es ist ein Geschenk aus einer anderen Welt. Auch jeder von uns hat in seinem Leben schon diesen Augenblick erlebt, obwohl wir uns nicht daran erinnern, aber sonst wären wir ja gar nicht hier. Geboren werden, was für ein Wunder, dass ich da bin, dass du da bist. Einzigartig, einmalig, unwiederholbar. Aber auch das Sterben hat seine Zeit. Es hat seinen Platz im Leben. Denn Sterben gehört zum Leben dazu. Es ist nicht einfach das Ende des Lebens, es ist ein Teil unseres Lebens. Es hat seine Zeit. Es will gelebt werden. Geboren werden und sterben. Beides geschieht vollkommen ohne unser Zutun. Wir können nicht bestimmen, wann wir geboren werden wollen. Und wir können auch nicht entscheiden, dass wir etwa nicht sterben wollen. Und wir können auch nicht entscheiden, wann wir sterben wollen. Zumindest sollen wir das nicht entscheiden, weil es allein Sache unseres Schöpfers ist, der Leben gibt und der die Stunde bestimmt, wenn unser Leben zu Ende geht. Drittens, töten hat seine Zeit und heilen, Krieg und Frieden. Es ist für uns heutige schwer zu verstehen, dass Töten hier so selbstverständlich in einer Reihe steht mit geboren werden, mit Pflanzen, mit Bauen und mit vielen anderen positiven Tätigkeiten. Die Bibel ist hier ganz nüchtern. Sie beschreibt das Leben so, wie es ist. Sie beschreibt die Erfahrung der Menschen seit Jahrtausenden. Töten und getötet werden ist das, was Menschen immer wieder erleben. Heißt das etwa, dass Krieg richtig sind? Nein, keinesfalls. Aber Kriege gehören zum Leben in dieser Welt dazu. Kriege sind ein Krebsgeschwür der gefallenen Welt nach dem Sündenfall. Kriege entstehen, weil Menschen sündigen, weil sie ihre eigenen Interessen und ihr angebliches Recht mit Gewalt durchsetzen, weil sie Unrecht begehen und Gewalt anwenden gegen ihren Bruder, gegen ihre Schwester, gegen andere Völker. Ein Land, das sich im Krieg gegen Gewalt und Unrecht verteidigt, handelt nicht falsch. Es tut das Gleiche wie ein Familienvater, der seine Familie gegen einen Angreifer beschützt und sie verteidigt. Kriege gab es zu allen Zeiten. Schon in der Steinzeit gab es Kriege. Und es gab Kriege auch im Mittelalter. Und bis heute gibt es Kriege. Gott sei es geklagt. Krieg gehört zum Leben von uns Menschen, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Und solange bis Jesus einmal wiederkommt und die Machtfrage endgültig klären wird. Krieg ist niemals gut, aber Krieg ist Teil der Wirklichkeit in einer gefallenen Welt. Die Bibel sieht das ganz nüchtern. Jesus sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Es ist das Schreien einer gefallenen Welt, die unter den Folgen der Sünde leidet. Aber umso mehr sollen wir uns mit aller Entschiedenheit für den Frieden einsetzen. Frieden kommt nicht von allein. Frieden muss man aktiv suchen und sich dafür einsetzen. Denn auch der Frieden hat seine Zeit. Frieden kommt nicht von allein. Frieden muss man aktiv suchen und sich dafür einsetzen. Selig sind die Frieden stiften, sagt Jesus. Frieden stiften, das ist ein aktives Handeln. Auch wer sich verteidigt, soll die andere Hand zum Frieden ausstrecken. Was aber kann das alles für die Menschen in der Ukraine bedeuten? Sie erleben die Schrecken des Krieges schon viel zu lange, schon über ein Jahr. Jeder Tag des Krieges ist einer zu viel. Aber wir können auch nicht zu den Menschen in der Ukraine sagen, dann ergebt euch doch einfach, dann hört wenigstens dieser schreckliche Krieg auf. Nein, es gibt Zeiten im Leben eines Menschen und im Leben eines Volkes, da müssen sie sich verteidigen. Da müssen sie Leben und Heimat schützen. Aber die Weisheit des Buches Prediger, es sagt, auch der Krieg hat seine Zeit. Er hat ein Ende. Er herrscht nicht ewig. Wir alle wissen nicht, was kommen wird. Aber das eine wissen wir. Der Krieg hat nicht das letzte Wort. Auch der Krieg hat seine Zeit. Das letzte Wort hat ein anderer. Auch Leid und Tränen haben einmal ein Ende. Und es kommt die Zeit des Heilens, des Aufatmens, der Erholung, der Neubesinnung. Ja, Heilen hat seine Zeit. Diese Welt ist oft eine schreckliche Welt. Aber es ist auch eine Welt, in der es so viel Liebe gibt, Barmherzigkeit, Trost, das Heilen der Wunden, der körperlichen Wunden und der seelischen Wunden. Auch wenn wir sagen müssen, dass auf dieser Erde nicht alle Wunden wieder heil werden. Manch einer trägt schwer an den körperlichen und ein anderer trägt schwer an den seelischen Wunden, die er erlitten hat. Manche Wunden heilen nur sehr langsam, aber wir können helfen, dass Wunden heilen. Die körperlichen Wunden durch die Kunst der Ärzte und der Medizin und durch das Gebet um Heilung und die seelischen Wunden durch die Seelsorge und Therapie, durch liebevolle Zuwendung, durch Gemeinschaft im Glauben und durch das Gebet. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt, nach der Zeit, wenn abtrocknen wird, alle Tränen, wenn es einmal kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Und auch diese Zeit wird kommen. Viertens. Abbrechen hat seine Zeit und aufbauen. Zuerst kommt das Abbrechen, danach kommt das Aufbauen. Das weiß jeder, der schon mal ein altes Haus umgebaut hat. Zuerst muss viel Altes beseitigt werden. Alter Schutt, alte Steine, alte Klamotten, alles muss weggeräumt werden. Erst dann kann das Neue beginnen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Abbrechen hat seine Zeit. Manchmal heißt es, die Zelte abbrechen, das heißt, ein Stück des bisherigen Lebens aufgeben. Das kann sehr schmerzlich sein. Wir kennen das. Vielleicht eine neue Arbeitsstelle an einem neuen Wohnort, viele Kilometer weit weg, aber es bedeutet das bisherige Aufgeben. Vertrautes zurücklassen, ein Umzug in eine neue Umgebung, neue Bekanntschaften schließen, neue Freunde gewinnen. Für uns ist dieses Abbrechen oft sehr schmerzhaft. Denn manchmal kommt Gottes Signal zum Abbrechen seiner Zeit, in der wir es überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Unpassend, ungewollt, wie ein Einbruch in ein altes Haus. Und manchmal ist es das auch, ein Einbruch in unsere scheinbar so heile Welt. Wenn vielleicht eine Beziehung zerbricht, wenn plötzlich ein geliebter Mensch von unserer Seite gerissen wird, wenn die Wohnung gekündigt wird, wenn die Arbeitsstelle verloren geht, wenn Krankheit die Pläne durchkreuzt. Aber in Gottes großem Plan ist es etwas, das irgendwie zu unserem Leben dazugehört. Alles hat seine Zeit. Das anzunehmen und zu bejahen, ist ein Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Das ist es, was Gott uns hier in seinem Wort sagen möchte. Übrigens, auch Männer und Frauen der Bibel haben das immer wieder erlebt. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Auch für sie kamen Gottes Pläne oft zur Unzeit. Ich erinnere an Jeremia. Jeremia, der Prophet, er musste fliehen, als die Babylonier seine Stadt Jerusalem eroberten. Und er wurde von seinen eigenen Volksgenossen auf der Flucht mit entführt, so geradezu. Er wollte gar nicht unbedingt weg, aber sie haben ihn sozusagen einfach mitgenommen nach Ägypten. Und da in Ägypten verliert sich irgendwo seine Spur. Wir wissen gar nicht so genau, wie das Leben von Jeremia zu Ende ging. Aber er klagt darüber. Und ich erinnere an Maria und Josef, die Eltern von Jesus. Sie mussten mit dem kleinen Kind Jesus fliehen, als der König Herodes die Kinder umbringen ließ. Sie mussten fliehen nach Ägypten, mit einem kleinen Kind unterwegs sein. Ein bitteres Schicksal. Weggerissen, Abbruch. Manchmal ist Abbrechen auch verbunden mit Gottes Ruf in einen neuen Lebensabschnitt, in einen besonderen Dienst. Unsere Tochter Alexandra und unser Schwiegersohn Raphael mit ihren drei Kindern haben das gerade erlebt. Viele von euch kennen Alexandra, sie ist ja hier auch aufgewachsen. Und manche haben auch Kontakt und bekommen die Rundbriefe. Es war Gottes Ruf in die Mission nach Spanien, nach Gran Canaria. Manche von uns werden sagen, ja, Gran Canaria, das hört sich doch gut an, da geht man doch gerne hin, oder? Aber es ist eben etwas anderes, mal in Spanien Urlaub zu machen, als wirklich hier alle Zelte abzubrechen, Eltern und Freunde zurücklassen, das berufliche Umfeld aufgeben, Möbel und Auto und Wohnwagen verkaufen, die Kinder raus aus dem geliebten Nest im Kindergarten, das bisherige Leben aufgeben, eine neue Sprache, eine neue Kultur, die Großeltern nicht mehr als Unterstützung und Rückhalt so an der Seite und in der Nähe. Und es geht auch nicht immer alles glatt. Auch da, wo Gott ruft in einen neuen Lebensabschnitt, wo Gott beruft in einen speziellen Dienst, geht nicht immer einfach alles glatt. Auch das mussten sie im vergangenen Jahr erleben. Sie sind ja im vergangenen März ausgereist mit der Allianzmission. Und die ersten Monate waren sauschwer. Sie mussten ein Auto finden, sie mussten eine Wohnung finden und beides schien irgendwie fast unmöglich. Auto finden, ein Auto mit 3 Kindern, da weiß man, da braucht man schon ein bisschen ein größeres Auto. Und der Gebrauchtwagenmarkt war leergefegt. In Deutschland auch, wer in dieser Zeit mal versucht, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, der wird das merken. Aber auf der Insel war das noch viel schlimmer. Kleinwagen, so Polo oder vergleichbare Autos, das geht ja noch, aber ein größeres Auto schien fast unmöglich. Und von einem Händler zum anderen und hier Versprechungen und da Versprechungen und manches Unseriöse dabei. Sie sind manchmal wirklich an ihre Grenzen gekommen und manchmal haben sie mir echt leid getan. Und das war nur die eine Sache. Die Wohnungsfrage war mindestens genauso schwierig. Eine Absage nach der anderen. Sie wohnten in einer Übergangswohnung, das war, wenn man so will, das war eigentlich eine Ferienwohnung, aber die sollte im Sommer wieder frei sein. Und keine Wohnung für eine größere Familie zu finden. Ja, kaufen, das geht ja noch. In Spanien ist das mit dem Mieten nicht so wie bei uns, so selbstverständlich. Und es war also entsprechend richtig, richtig schwierig. Und so vergingen die Wochen und die Monate und der Tag stand kurz bevor, wo sie aus ihrer Wohnung raus mussten. Und dann kam ein Anruf, sie hatten sich mal gemeldet, hatten Interesse für die und die Wohnung. Haben Sie noch Interesse? Ja, selbstverständlich. Ja, dann können wir ins Gespräch kommen. Gott macht ja manchmal Maßarbeit, hat manch einer wahrscheinlich in seinem Leben auch schon erlebt. Vielleicht will er manchmal unser Vertrauen auch auf die Probe stellen. Jedenfalls, es war dann so, dass so kurz vor einem wirklich einschneidenden Termin sie die Sache klar machen konnten. Und inzwischen haben sie wirklich auch eine schöne Wohnung gefunden. Im November waren wir dort und haben sie auch kennengelernt und das war sehr schön. Aber es ist eben auch im Leben von Christen manchmal richtig schwer. Und es ist auch da manchmal richtig schwer, wo Gott in einen besonderen Dienst berufen hat. So ist das, wenn Gott ruft und beruft. Es bedeutet erst einmal abbrechen und nicht wissen, wie alles werden wird. Wenn Gott Neues mit uns vorhat, dann heißt es erst einmal abbrechen und loslassen. Und dann folgt Bauen. Bauen ist eine Zeit, die ist sehr herausfordernd. Eine Zeit, die an den Kräften zehrt, die alle Energien beansprucht. Bauen heißt ja nicht, bildlich gesprochen, hier ist eine neue, schöne, größere Wohnung, hier ist der Schlüssel, bitte schön, zieh ein. Nein, Bauen heißt, mach dich an die Arbeit. Setz einen Stein auf den anderen. Geh den langen Weg. Rechne mit den langen Abenden, wo du auf deiner Baustelle stehst. Rechne mit den arbeitsintensiven Wochenenden, wo andere ein paar Tage ausspannen oder vielleicht Urlaub machen und du vor Arbeit nicht weißt, wie du zurande kommen sollst. Auch Bauen ist manchmal richtig schwer. Gottes Sicht auf unser Leben ist auffallend nüchtern und unromantisch, weil das Leben in dieser Welt so ist. Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Zu Adam und Eva sagt Gott, du sollst den Acker bebauen, Aber er wird auch Dornen und Disteln tragen, rechne damit. Und du wirst auch nicht nur die fertigen Trauben ernten, die dir in den Mund wachsen, sondern du sollst bauen und im Schweiß deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. So hat alles seine Zeit, sagt der Prediger. Es gehört alles dazu, das Kleine und das Große, das Schöne und das Schwere. Ein fünftes. Umarmen hat seine Zeit und loslassen. Umarmen ist die innigste Geste von Liebe und Beschützen, die wir Menschen kennen. Wir schließen einen geliebten Menschen in die Arme, um ihm ganz nahe zu sein, um ihm zu versichern, dass wir ihn bedingungslos lieben. Das braucht es. Manchmal ist genau das die richtige Geste. Eine Umarmung ist der innigste Augenblick zwischen zwei Menschen. Zwei Menschen werden eins in ihrer Freude, eins in ihrer Trauer, eins in ihrem Schmerz. Und solche Augenblicke, die haben ihre Zeit in unserem Leben. Ich sah einen Filmbeitrag aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Eine Journalistin interviewte vor der Kamera einen Mann, der im Krieg alles verloren hatte. Sein Haus, seine Familie, seine Frau. Seine Frau war vor seinen Augen erschossen worden. Sein Haus lag in Trümmern. Wo seine Kinder waren, wusste er nicht. Er wusste nicht einmal, ob sie noch leben. Er stand buchstäblich vor den Trümmern seines Lebens, buchstäblich vor dem Nichts. Und das alles erzählte er voller Schmerz einer Journalistin, einer Frau, die er eigentlich gar nicht kannte. Und dann sagt er zu dieser Journalistin, darf ich Sie einmal umarmen? Sie willigte ein. Und er drückte diese Frau an sich. Er brauchte einfach jemand, mit dem er seinen Schmerz teilen konnte. Es war ein kleiner Augenblick der Nähe inmitten all seiner Verzweiflung. Umarmen hat seine Zeit. Aber auch loslassen, Abschied nehmen, hat seine Zeit. Mir geht es immer so, wenn eine unserer Töchter, wir haben ja drei, wie viele wissen, eine auf Gran Canaria und eine in Wetter und noch eine in der Nähe von Friedberg. Also wenn die zu Gast sind, mit den Enkelkindern zu Besuch sind, das ist immer schön. Am Abend aber heißt es Abschied nehmen und das bedeutet loslassen. Und das ist schwer für die Kinder und das ist auch schwer für die Großeltern. Das Auto fährt vom Hof, man winkt hinterher und man hofft, dass man sich bald gesund wieder sieht. Und immer denke ich so für mich, ja, so ist unser Leben. Es ist ein einziges Wiedersehen und wieder Abschied nehmen. Und die Zeit dazwischen ist das, was wir unser Leben nennen. Es besteht aus vielen kleinen und großen Geschichten. Geschichten, die uns traurig machen und glücklich machen, wütend machen, mit Freude und mit Frieden erfüllen. Ein letztes, ein sechstes. Alles hat seine Zeit. Was ist denn für mich jetzt an der Zeit? Was ist denn jetzt dran in meinem Leben? Was ist jetzt Gottes Zeit für mich? Diese Frage stellen wir uns doch auch, wenn wir die Worte hier im Buch Prediger hören. Ist jetzt die Zeit zu kämpfen, mich anzustrengen, alles in die Waagschale zu werfen, was ich habe? Oder ist Zeit innezuhalten und Gott wirken zu lassen, auf seine Zeit und auf seine Gelegenheit zu warten? Eine Antwort auf diese Frage habe ich in unserem Text nicht gefunden. Das ist erstmal enttäuschend. Keine Antwort auf diese Frage. Ja, was ist denn jetzt mit mir? Ich habe nachgedacht und mir ist aufgefallen, ich wüsste auch keine andere Bibelstelle, die uns diese Frage sozusagen ein für alle Mal beantwortet. Die uns einfach so den immer dauernden Wegweiser gibt, so sollst du dich verhalten, wenn und so weiter. Nein, die gibt es nicht. Warum? Gott führt immer Abschnitt für Abschnitt. Er führt, aber er führt bis zur nächsten Weggabelung, wo wir neu fragen und beten müssen, Herr, was willst du? Herr, was ist dein Weg? Was ist das Beste für mein Leben? Und dann führt Gott uns den nächsten Schritt. Und so bleiben wir ein Stück weit in Verbindung mit ihm und lernen immer wieder neu, ihm zu vertrauen. Hören wir noch einmal auf den Schlüsselvers in diesem Abschnitt. Es ist der Vers 12. Und hier steht er noch einmal in der Übersetzung von Hoffnung für alle. Da merkte ich, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Ist das nicht schön? Ja, so etwas steht in der Bibel. Wir dürfen, ja, wir sollen glücklich sein und wir sollen das Leben genießen. Wir sollen es einfach aus Gottes Hand nehmen, so wie es ist, und uns einem Guten daran erfreuen und das weniger Schöne mit seiner Hilfe tragen und ertragen. Wir haben schon gesehen, dieser Vers liest sich wie der Schlüssel zu einem zufriedenen und gelingenden Leben. Er ist fast so eine kleine Anleitung zum Glücklichsein. Aber nein, das ist nicht das ganze Evangelium. Da müssten wir ins Neue Testament gehen, da wäre zu reden von Jesus, von seinem Vorbild für uns. Da wäre zu reden von seinem Leiden und Sterben zur Vergebung unserer Sünden, von Glauben und vom Gebet, von dem neuen Leben und von der Hoffnung, die wir in Jesus haben. All das gehört mit dazu. Aber hier im Buch des Prediger Salomo, da lernen, wie wir mit den Höhen und Tiefen des Lebens zurechtkommen können. Und wie wir trotz aller Höhen und Tiefen eine positive und heitere Lebenseinstellung bekommen und behalten. Das Wissen um die Unvollkommenheit in dieser Welt, es soll uns nicht lähmen und nicht gefangen nehmen. Es gibt nichts Besseres als fröhlich sein und das Leben zu genießen, sagt Gott uns hier in seinem Wort. Das ist ein durch und durch positives Lebensmotto. Guten Mutes zu sein, trotz aller Mühe und Plage, das ist auch eine ganze Menge. Das ist nicht das dauernde Glück, was manche Menschen vielleicht manchmal suchen und vergeblich suchen. Aber es ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist ein Geschenk Gottes. Eine Anleitung zu einem Leben in heiterer Gelassenheit. Und diese heitere Gelassenheit, dieses tief verankerte Glück und diese Geborgenheit in Gott, die will er uns auch heute neu schenken. Gott segne uns dazu. Amen.